Extremwetterereignisse überall auf der Welt, Sturmfluten, Dürre, Starkregen und Artensterben. Wir jagen von einem Negativrekord zum nächsten und alles ist aber nicht weit weg. Es findet direkt vor unserer Haustür statt. Darüber und wie ein Stadtteil versucht, sich dagegen aufzustellen, wollen wir heute reden. Aber wer sind wir eigentlich? Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil, für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Die heutige Prämisse ist klar. Wir reden hier nicht darüber, dass wir das Klima retten müssten. Nein, es ist unser aller nächster und engster Lebensraum, der sich verändert und bedroht ist. Das Biotop, in dem wir leben, unser Viertel zu erhalten und unser direktes Lebensumfeld lebenswerter und zukunftsfest zu gestalten. Das ist unser heutiges Thema. Das kann jeder und es braucht ein kollektives Bewusstsein dafür, damit wir ganz egoistisch für uns erfolgreich sein können. Unsere heutigen Gäste sind
Kathi Lipper von den Klimaeltern in Hamburg-Ost,
Inga List ebenfalls von den Klimaeltern in Hamburg-Ost,
Roman Daniels, Mitglied im Stadtteilrat und in der Arbeitsgruppe Klimaaktiv.
Esther Heißenbüttel, auch vom Stadtteilrat Klima AG.
Ja, Arno Siebert, ebenfalls im Stadtteilrat aktiv und Mitglied der AG Klima.
Ich würde sagen, wir fangen erst mal damit an, wie sich sowas äußert. Ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht davon ausgehen, dass der Klimawandel schon so dicht vor der eigenen Haustür ist. Also zum Thema Hitze.
Ja, da gibt es ja umfangreiche Untersuchungen über die ganze Stadt verteilt. Und die kommen für Bamberg Süd zu dem Ergebnis, dass wir hier zwei Hotspot, also Hitzeinseln haben, nämlich die Hamburger Straße und die Dehnheide. Ne? Und der zweite Punkt ist natürlich Starkregen. Wir erinnern uns alle an August 2024. Da gab es hier in Hamburg ein Starkregenereignis. Und bei uns zum Beispiel ist der Regen in die Tiefgarage gelaufen. Und da mussten wir also schippen. Und das ging an anderen hier im Stadtteil wahrscheinlich ähnlich.
Wo merkt ihr das noch?
Also ich weiß, bei Freunden ist die Wohnung vollgelaufen und die hatten einen Totalschaden von dem Starkregen. Die wohnen im Erdgeschoss in der Gegend, wo keine Unterkellerung möglich ist. Und natürlich auch, es wird einfach immer wärmer. Man hat, es freut einen natürlich als Hamburger auch manchmal, dass es schön warm ist. Aber im Grunde, es ist unnatürlich warm.
Ja, zum Starkregen, daran erinnern wir uns, glaube ich, auch ganz gut, weil das Bamberg-Basch, wo wir jetzt ja gerade das aufnehmen, auch betroffen war und wir als Gruppe uns im Kiefertz, also im Kinderfamilienzentrum unten im Café treffen und deren Spielkeller geschlossen war und neu errichtet werden musste, was auch einfach ein immenser Kostenaufwand ist. Das darf man bei dem Thema auch nicht vergessen, dass es Folgekosten produziert. Das heißt, wenn wir jetzt was dagegen tun, für Klimaschutz auch immer auch ein, ja, inzwischen auch ein wirtschaftlicher Faktor geworden ist.
Ehrlich gesagt, also ich war von dem Starkregen selber nicht so betroffen, weil ich wohne halt im ersten Stock. Ich kenne auch niemanden, dem da irgendwie der Keller vollgelaufen ist, sag ich mal Glück gehabt. Was ich aber sehe, ist die steigenden Temperaturen und die Hitzewellen. Und wenn ich jetzt als, ich sag mal, weiß nicht, Mitte 30-jähriger gesunder Mensch, wenn ich jetzt für mich einkaufe oder Besorgung erledige in dieser Hitze, das ist schon eine gewisse Anstrengung und ich dann in meinem Umfeld Menschen sehe, gebrechliche Menschen, ältere Menschen, was auch immer, für die es einfach schwer ist, da ihre Besorgung zu erledigen und sei es der Einkauf. Und die da Pause machen auf Bänken oder weiß ich nicht, wenn ich dann im Haus der älteren Dame die Flaschen hochtrage oder so. Ich nehme das eher so auf so einem indirekten Weg wahr.
Ja, das Stichwort ist da ja so blau-grüne Infrastruktur oder Schwammstadt fällt ja in dem Zusammenhang. Wir haben ja hier das Problem, es sind ja Flächen großflächig versiegelt. Also das Wasser kann nirgendwo hin, die Baumscheiben sind viel zu klein, als dass die Bäume genug Wasser bekommen, zukünftig wahrscheinlich auch da sehr hohen Druck haben werden, überhaupt genug Wasser zu bekommen. Da gab es doch ein tolles Projekt im Stadtteilrat.
Ja, genau. Es geht ja um die Dehnheide in dem Fall. Die westliche Dehnheide ist ja fast vollständig versiegelt. Da sind ja so ein paar Baumscheiben, 2 oder 3 mal 3 Meter. Und ansonsten sind sämtliche Flächen versiegelt. Und man kann sich ja natürlich vorstellen, wenn dann ein Starkregenereignis eintritt, dass dann enorme Wassermengen zusammenkommen, die natürlich aber nicht bei den Wurzeln der Bäume landet, sondern die landen in der Kanalisation oder eben durch Überflutung von Kellern. Mhm. Ne? Und dagegen haben wir die Idee gesetzt, Teilflächen der den Heide sind so Straßennebenflächen zwischen den Baumscheiben, die auch asphaltiert oder versiegelt sind, eben zu entsiegeln und zu begrünen, damit dort sich das Wasser fangen kann in Versickerungsmulden und dann letztendlich die Baumwurzeln dann erreichen können. Das ist die Idee.
Ja, wir kommen da noch später zu. Wir hatten für den nächsten Punkt eine Stadtteiltour gemacht und haben auch einige Straßen gefunden, die auch komplett versiegelt waren. Also es gab ja gar keinen Grünstreifen. Aber Inga, da hattest du eine tolle Nachricht. Da tut sich auch was, was Entsiegelung angeht.
Ach ja, genau. Am 26.04. wird die Plattform abpflaster.beteilige.me gelauncht. Das soll dann hamburgweit die Möglichkeit geben, dass Menschen in den Stadtteilen sich umgucken können und Stellen, wo sie denken, ach, das ist jetzt unnötig versiegelt, also unnötig asphaltiert, das könnte auch anders sein an der Stelle, melden können über diese Plattform. Das wird dann überprüft von Ehrenamtlichen und weitergeleitet an die zuständigen Bezirke und dort von den zuständigen Personen in Ämtern, das ist etwas kompliziert, wer da alles beteiligt ist, das sind sehr, sehr viele Menschen, überprüft werden kann, was dann unternommen werden kann. Mhm. Es gibt ja manchmal gute Gründe, warum Flächen versiegelt sind, zum Beispiel ein Wochenmarkt, ne? Wenn der jetzt regelmäßig ist, dann müsste man gucken, was da wirklich dann weggenommen werden kann oder es liegen Leitungen drunter oder Altlasten.
Mhm. Oder die Feuerwehrzufahrt.
Genau. Mhm. Und zugleich gibt es ganz, ganz viele Flächen, die wir noch entsiegeln können, wie du es ja gerade beschrieben hast. Ne? Das ist von der Dehnheide, dass es sehr viele Flächen gibt, die sehr wohl wieder, ja, also der Boden wieder seiner natürlichen Funktion auch folgen kann. Also Leben halt zu schenken über Pflanzen und das soll dann mehr möglich werden. Mal gucken, wie es angenommen wird. Also das ist eine Möglichkeit, sich direkt zu beteiligen für jeden und jeden hier im Stadtteil.
Ja, sehr schön. Ein großes Projekt, was jetzt gerade versucht wird anzustoßen, ist das Thema Blühwiesen und Nutzen von, wie heißt das so schön, Straßenbegleitgrün, sagt man dazu ja im Fachjargon, wo ja größtenteils nur langweiliger Rasen ist und wovon weder Flora noch Fauna profitiert oder vielmehr von der schönen Flora hätten wir natürlich wesentlich mehr. Erzähl doch mal von dem Projekt.
Ja, wir sind in unserer AG Klima, haben wir natürlich überlegt, was können wir als hier in Barmbek tun? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eben auf diese Begrünungsideen. Und dann sind wir einmal als Gruppe nur durch den Stadtteil hier rund ums Barmbek-Basch gegangen und haben insgesamt, wie viele Flächen, Arno?
25
Flächen identifiziert, wo man durchaus Blumen pflanzen könnte, beziehungsweise einige, die man eben auch einfach entsiegeln könnte. Und dafür im Grunde genommen haben wir natürlich auch überlegt, wer könnte das machen, auch wenn jetzt im Sommer es warm wird, dass man zum Beispiel gießt. Da wäre es natürlich schön, wenn es Leute gäbe, die in der Gegend wohnen, die dann mal eben runtergehen und gießen, weil das natürlich nicht von so einer AG, wir sind glaube ich 5 Personen in der AG, im ganzen Stadtteil geleistet werden kann. Das heißt, wir wollten die Flächen entsiegeln, das Ganze anschieben und suchen dann Paten, die Lust haben, da mitzumachen.
Um das auch klarzustellen. Also wir gucken jetzt natürlich hier gerade vor unserer Haustür rund ums Basch. Aber der Sinn wäre natürlich, dass wir in ganz Barmbek Süd da ein Auge für haben und sich weitere Begeisterte dafür finden. Das ist ja aber gar nicht so einfach. Arno, erzähl mal. Der Weg dahin, so eine Fläche begrünen zu dürfen, der ist ja steinig.
Ja, das kann man so sagen. Also zunächst ist es ja so, dass man den Flächen nicht die Zuständigkeiten von Seiten der Behörden ansieht. Ne? Also wir haben jetzt festgestellt, bei den 25 Flächen gibt es 3 Zuständigkeiten, nämlich die Kirchengemeinde Alt-Barmbek-Dulsberg, dann das Fachamt Management des öffentlichen Raumes Stadtgrün und dann nochmal Management des öffentlichen Raumes Tiefbau. Ja, und mit diesen drei Institutionen hat man das dann zu tun, was die Genehmigung dieser Entsiegelung anbetrifft.
Auch noch private Flächen, wie zum Beispiel Wohnbaugesellschaften, die Saga oder so, da hatten wir auch eine Fläche, die, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Also was mir gefallen hat, wir haben davon erzählt auch, und dass zum Beispiel die Mickey-Mäuse im Imstedt sofort Feuer und Flamme war. Wir haben jetzt hier der Kirchengarten, wird vielleicht zukünftig bestellt von den Pfützenspringern, die hier um die Ecke sind.
Also, das sind beides Kindergärten.
Genau, das wäre jetzt.
Das ist ja auch Tagespflege. Oder Kindertagespflege.
Ja. Und das ist natürlich ganz toll, weil die natürlich vor ihrer Haustür auch in Kontakt mit Pflanzen, Erde und all dem zu tun haben. Ne? Also wir hoffen da, dass wir da natürlich auch mehr für begeistern können. Ja, wer war von euch dann bei der letzten Stadtteilratssitzung? Wir hatten eine Dame vom NABU da. Vielleicht mag einer noch mal ein bisschen zusammenfassen, was die uns da an guten Tipps gegeben hat.
Ja, also da gibt es ja einiges zu beachten. Es sollen auf jeden Fall immer darauf geachtet werden, dass es heimische Pflanzen sind, weil es auch sehr viele Insekten sind spezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzen und können mit anderen Pflanzen zum Teil gar nichts anfangen. Und ein großes Problem, was wir vorhin noch nicht so auf dem Zettel hatten, waren ja auch, dass es eben immer weniger Insekten gibt, die wiederum auch wichtig sind, um das ganze Klima zu erhalten. Also einheimische Pflanzen sind wichtig. Man soll auf jeden Fall torffreie Erde nehmen. Und wenn man an Baumwurzeln, also weil das ja manchmal auch Baumscheiben sind, muss man natürlich auch darauf achten, dass es Pflanzen sind, die unter Bäumen leben können. Das heißt, die entweder nicht so viel Wasser brauchen oder auch nicht sich zwischen den Wurzeln zurechtfinden. Der NABU ist da ganz toll. Die machen einmal im Monat, glaube ich, kann man da hingehen und sich auch beraten lassen.
Mhm. Das ist der Naturgarten hier in Winterhude, ne?
Genau.
Ja, und da gab es eine tolle App.
Natura.db heißt sie, ne?
Ja, ganz genau. Also fantastisch, da kann man dann direkt sehen, ob das heimische Pflanzen sind, mit wie vielen anderen Arten die quasi korrespondieren oder wie viele Tiere dann auch davon einen Nutzen haben. Also mir ist noch in Erinnerung geblieben, dass der Weißdorn für sehr viele Vogelarten zum Beispiel sehr toll ist. Und ich fand eine Geschichte auch super, als sie dann eben erzählt hat, dass durch die Erwärmung einfach die Blüten schon zu früh da sind und schon wieder keine Nahrung mehr bieten, wenn dann die Insekten langsam aufwachen. Also dass schon so kleinteilig die Veränderung dann eben ist, dass sich auch die entsprechenden Teile nicht mehr finden, die man braucht, damit wir weiterhin auch schön Artenvielfalt haben. Ne?
Ja, oder dass es Schmetterlinge gibt, die nur eine einzige Pflanze als Nahrung nehmen. Und wenn diese eine Pflanze dann nicht vorhanden ist, dann gibt es den Schmetterling auch nicht.
Ja,
Brennnesseln waren auch sehr, sehr beliebt. Das fand ich auch schön, weil die ja immer als Unkraut sehr negativ gesehen werden.
Wisst ihr irgendwo hier Brennnesseln? Also ich wüsste keinen Spot, wo hier Brennnesseln sind. Nirgendwo. Also als Beispiel dafür, was diese aufgeräumten Gärten dann eben auch im negativen Sinne dann machen.
Ja. Ich glaube, ein wichtiger Faktor war auch noch, dass diese Grünflächen, dass das schon so 15 Quadratmeter Grünflächen sein sollten. Mhm. Also es reicht nicht, eine kleine Ecke irgendwie ein bisschen grün zu bepflanzen, sondern das müssten größere, also eine größere Fläche sein.
Für Blühwiesen, ne? So, genau, für diese Idee von Blühwiesen, wie wir sie zwischen Barmbek Süd und Eilbek, wo wir tatsächlich wohnen, haben. Da gibt es eine ganz schön eine bestellte Blühwiese, dann auch mit Schild vom Bezirksamt, dass man sehen kann, was es in den Hintergrund hat. Das wäre eine größere Aufgabe, wo auch im Stadtteil nochmal geguckt werden kann, wo wäre das vielleicht möglich anzulegen. Da ist es dann diese Wichtigkeit, dass es einen größeren Zusammenhang braucht. Und trotzdem kann man auch über kleinere Angebote auch etwas schaffen, vor allem wenn man die dann verbindet. Also wie man, dass man eine quasi wie für uns gute kleine Wege schafft, ne? Die Stadt der kleinen Wege, so sich auch eine Stadt der kleinen Wege für Insekten vorstellen kann. Also von einer von den 25 genau Netzwerkflächen zur nächsten. Ne?
Mhm. Ja. Und ich möchte da auch sagen, also Natura.db ist ein super Tipp, aber auch bund.de hat ganz toll, also BUND hat ganz tolle Tipps auf der Seite für Balkonbepflanzung. Egal, ob man einen schattigen Balkon hat, einen sonnigen Balkon, was man für Insekten tun kann. Auch weil man sagt, ich habe ja keinen Garten. Also jeder Balkon hilft. Das sollte man ja auch nicht vergessen, da kriegt man wirklich tolle Tipps für die passenden Pflanzen, für die entsprechende Lage. Ne?
Und die Loki-Schmidt-Stiftung, die helfen einem auch, an die kann man sich wenden und die beraten auch kostenlos tatsächlich sowohl zu Garten als auch zu Balkon. Die haben wohl inzwischen auch Wartelisten, aber eine Freundin von mir, die da berät, erzählte, dass man sich da absolut an die wenden kann und der Garten, der Balkon von ihr ist fantastisch. Da blüht das ganze Jahr über unglaublich viel und es summt und brummt.
Ja, und eine Sache, das wäre mir da noch wichtig, es gibt noch eine tolle Initiative, 1000 Schmetterlinge in Lurup. Da geht es darum, dass man, und es kommt der Punkt, zu fressen finden die Tiere häufig genug, aber die Brutplätze fehlen. Und mir ist das noch so hängen geblieben, dass es eben ganz viele Pflanzen gibt, die eben zum Eierablegen ganz wichtig sind und die in unseren aufgeräumten Gärten eben auch keinen Platz mehr haben. Also ich denke, wir können ja auch ein Plädoyer dafür halten, dass eine kleine Rumpelecke, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen missfällt, für die Insekten Gold wert ist. Ne?
Und was auch wichtig ist, dass man verblühte Pflanzen im Herbst einfach stehen lässt und bis zum Frühling durchstehen lässt, weil in diesen verblühten Stängeln nisten auch ganz oder überwintern einige Insekten. Und wenn man die abschneidet und auf den Kompost oder ins Feuer wirft, dann haben die Insekten halt keine Chance.
Zumal ja auch viel gemäht wird, genau, bevor sich überhaupt die Samen bilden. Also auch erst mähen, wenn die Samen sich dann auch wieder aussehen fürs nächste Jahr. Ne? Also dass man da auch nicht zu voreilig ist. Ja, wir haben ein ganz tolles Projekt auch neu hier. Es geht um das Parklet. Da könnt ihr ja mal erzählen, was es damit auf sich hat.
Wir kommen gerade frisch davon. Wir haben nämlich am Wochenende den ersten Teil geschafft, das aufzubauen. Ein Parklet ist einfach erstmal eine Umfunktionierung, also eine Sondergenehmigung vom Bezirksamt, um Parkstände, also öffentlichen Raum, als Begegnungsfläche zu nutzen, und zwar als temporäre Begegnungsfläche, wo Menschen eben sich treffen können und verweilen können. Und wir haben das Parklet, was wir beantragt hatten, der erste Durchlauf war schon letztes Jahr gewesen und dieses Jahr hatten wir endlich Erfolg. Das Parklet, was wir beantragt haben, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilrat, mit dem Barmbek-Basch, mit dem B&D und die Welcome-Werkstatt vor allem, das waren jetzt die Hauptinitiativen, zusammen gestartet und als Bordsteingarten bezeichnet, Bordsteingarten beim Barmbek-Basch. So haben wir auch die Nachbarinnen und Nachbarn darüber informiert im Flyer, weil wir dachten, das bringt das Bild von der Idee nochmal besser rüber als nur ein Parklet. Also nicht diese Funktion des Parkplatzes im Vordergrund zu setzen, sondern hey, das ist am Bordstein ein Garten mit Hochbeeten, die ziehen wir jetzt noch in den nächsten Wochen auf. Da bist du ja auch, Kathi, besonders involviert. Und so gibt es also eine Begegnungsfläche, das ist das Gute für die Menschen und mehr Futter für die Insekten. Und das ist das, was dann gut für Klima und Natur ist.
Mhm. Und Kathi, erzähl mal, wie ist so der Weg dahin? Ich weiß, dass das auch im Komponistenviertel mal im Gespräch war, dass sich die Nachbarn da auch sowas wünschen würden. Und da seid ihr jetzt ja hier im Stadtteil ein bisschen die Vorreiter. Was muss man alles machen, damit man so eine Begegnungsstätte im Stadtteil schafft?
Ich kann es mal aus meiner Sicht versuchen zu erklären. Ich bin tatsächlich zu einem Zeitpunkt zu den Klimaeltern gekommen, da war das Ganze mehr oder weniger schon in trockenen Tüchern. Also es gab im letzten Jahr schon einen Antrag ans Bezirksamt, der gestellt wurde und, also Inga muss mich korrigieren oder ergänzen, und der wurde aus Gründen, also nicht abgelehnt, aber ich glaube zu spät genehmigt, sodass es gar keinen Sinn mehr machte, sozusagen in dem Jahr dieses Parklet irgendwie aufzusetzen. Mhm. Und dann sind wir das Ganze dieses Jahr einfach nochmal wieder angegangen. Also es brauchte ein Mensch oder eine Institution, die sich bereit erklärt hat, sozusagen diesen Antrag beim Bezirksamt zu stellen und auch erstmal irgendwie mit dem Namen sozusagen sich verantwortlich zu zeichnen. Da haben wir halt hier einen Anwohnenden gefunden, der auch aktiv im BUND ist, der das wirklich dankenswerterweise alles gemacht hat und diesen ganzen Kontakt mit dem Bezirksamt genau in die Hand genommen hat und wie gesagt den Antrag gestellt hat. Ja, und dann braucht man tatsächlich viele engagierte Menschen, würde ich sagen. Also das hat sich wirklich herausgestellt. Das ist ein ganz schön großes Projekt, sowas zu planen, also den Bau, aber auch alles irgendwie drumherum. Also ich kann ja mal einmal ganz kurz sagen, wie das Parklet überhaupt aussieht, weil also viele haben das jetzt vielleicht ja auch noch gar nicht vor Augen. Wir haben eine Holzterrasse gebaut. Wir hatten auch Unterstützung von einem Zimmerer, also der Bruder von einer aus unserer Initiative ist gelernter Zimmerer und ohne die Unterstützung wäre es zumindest an dem Standort, wo wir es jetzt gebaut haben, wirklich schwer möglich gewesen. Wir mussten die unebene Straßenfläche ausgleichen, dass wir wirklich eine gerade Terrasse haben. Wir haben Zaun drumherum gebaut. Wir haben eine große Bank für Erwachsene, eine Kinderbank. Wir haben verschiedene Podeste gebaut, wo man auch mal was ablegen kann, wo man auch mal so ein bisschen, ich sag mal, individueller sitzen kann, als irgendwie alle sitzen nebeneinander auf einer Bank. Also irgendwie das versucht so ein bisschen organisch aufzubauen. Und wie gesagt, ganz viele Hochbeete, die alle in Diagonalform, auch eine Herausforderung, also genau, in Diagonalform aufgebaut wurden, genau, hatten wir irgendwie besondere Rahmenbedingungen, glaube ich. Ich habe auch gesehen, in Eppendorf, glaube ich, gibt es auch ein Parklet und als ich mir angeguckt habe, wie das gebaut wurde, ich glaube, das war relativ einfach, da wurden Sitzmöbel auf eine gerade Fläche gestellt und wir haben wirklich die ganze Unterkonstruktion und alles selbst gebaut. Was jetzt ansteht und was, glaube ich, der nächste große Schritt nach der Holzkonstruktion sozusagen ist, jetzt diese Hochbeete so in Form zu bringen, dass sie funktionieren. Also wir müssen jetzt nochmal irgendwie mit der Abdichtung gucken, wie wir das machen, weil wir das auch alles möglichst umweltverträglich sozusagen machen wollen, nicht irgendwie mit schädlichen Plastikfolien oder so. Also das ist jetzt gerade ein nächster Step, wo wir ganz aktuell dran sind, dann auffüllen, absacken lassen, weiter auffüllen und dann irgendwann naturnah, insektenfreundlich bepflanzen.
Das Tolle ist, man hört ja gerade, wenn man Kathi zuhört, wie viel man dabei lernen kann. Also ich glaube, ich hatte vorher, weil ich Hochbeete zwar kenne, aber nie selber eins bepflanzt habe, bin ich total gespannt, wie das jetzt so in den nächsten Wochen läuft, weil mir gar nicht bewusst war, erstens, dass normale Folie, die man so dafür kauft, halt oft so schädlich ist, weil sie halt das Plastik dann abgetragen wird in die Erde, dass man die Erde hinterher quasi wegwerfen kann. Also nicht mehr weiter kompostieren kann und verwenden kann. Dass man also darauf achten kann, was für Folien man benutzt. Oder wie du gerade beschrieben hast mit dem Absacken. Ich habe gerade in Erinnerung, wie meine Kinder da langlaufen und mehrmals gefragt haben, warum da jetzt so viele Stöcker drin liegen oder warum sie die da reinschmeißen sollen, um dieses Prinzip halt zu haben des Absackens und das peu à peu bauen, ne, dass das jetzt nicht sofort alles fertig ist. Oder eben einfach mal wieder einen Akkuschrauber in die Hand nehmen zu können, ne, und mal wieder was zusammenlegen zu können, das ist schon eine Chance. Das war echt aufregend die letzten Tage. Und auch da auf Nachhaltigkeit zu achten und auf das Zusammenspiel in der Nachbarschaft. Wir haben die Terrassendielen, wenn ihr das mal besucht, werdet ihr das sehen. Die Dielen unten sind schon ziemlich benutzt. Das liegt daran, dass sie von die alten Terrassendielen vom Kieferzieher in Barmbek-Basch sind. Das heißt, die wurden zufällig letzte Woche ausgetauscht und dann hat Olaf vom Kieferz direkt daran gedacht, dass wir die ja gebrauchen könnten. Und schwupps liegen sie jetzt im Bordsteingarten.
Ja, mal zur Verortung. Also das ist direkt vor der Alt-Barmbeker Kirche an der Wohldorfer Straße. Genau, und die Einweihung, und deswegen haben wir uns auch jetzt für dieses Thema entschieden, ist, dass wir hier ein Klimai veranstalten wollen, wo am 10.04. diverse Projekte vorgestellt werden. Da ist auch dann die Einweihung.
10.05.
10.05., Entschuldigung. Also 10.05. Genau, da ist dann auch die Einweihung. Und da gibt es ja auch noch viele andere Projekte hier aus dem Stadtteil, ne, die sich dann vorstellen, wo man mitmachen kann. Also wie wir das vorhin hatten mit den Pfützenspringern, also da wird auch noch überlegt, wie der Garten gestaltet wird, was man da pflanzt und wie man das macht. Also es gibt ja auch noch viele weitere tolle Projekte hier. Ja, danke schön. Und wir haben noch ein tolles Projekt oder vielmehr ist das etwas, wo wir gerne mehr von hätten. Und das sind Balkonkraftwerke. Arno, du bist da schon alter Hase, du hast ja schon vor langer Zeit mal eins selber aufs Dach gesetzt.
Vor 2 Jahren ungefähr. Und das war noch relativ teuer. Also eine Photovoltaikplatte plus Wechselrichter und ein paar Komponenten, 1.000 Euro. Ja. Das Gleiche kriegt man heutzutage für, habe ich vor kurzem gesehen, für 280 Euro. Ui. Also da hat es einen ziemlichen Preisverfall gegeben.
Das ist ja schnell amortisiert dann. Wesentlich schneller, ne?
Ja, bei mir natürlich nicht. Aber ja, bei den neuen Anlagen amortisiert sich so eine Anlage relativ schnell. So, und es ist ja so, dass in der Übergangszeit bei den Balkonkraftwerken stehen die senkrecht am Balkon und da fällt die Sonne ja mit einem fast 90-Grad-Winkel auf das Element. Und da wird dann am meisten Strom produziert, ne? Und dann kann man also tatsächlich so um die 300 Watt produzieren und dann in das eigene Netz einspeisen. Und damit kann man schon im Haushalt einige Geräte dann mit versorgen. Na, ich habe mal so eine Aufstellung gemacht, was da alles möglich ist. Also ne, eine Geschirrspülmaschine im Spülmodus, 80 oder 60 Watt. Ne, ein Mixer, ebenfalls 60 Watt. Ja, so um die 60, 70 Watt. Pürierstab, Gefrierschrank, so, Bildschirm. Das sind so die Verbräuche, die dann so anstehen. Und die kann man dann vollständig abdecken, eben halt durch dieses PV-Element.
Super. Aber auch das ist ja nicht so einfach. Also es kann ja jetzt nicht einfach jeder sagen, ich hätte auch sowas gerne. Oder ist es doch so einfach?
Nee, das ist nicht so einfach. Also als erstes muss man natürlich seinen Eigentümer fragen. Das war uns jetzt so nicht so schwierig, weil wir selber Eigentümer sind. Und man muss dann in der WEG-Versammlung einen Beschluss herbeiführen. Aber normalerweise muss man natürlich seinen Eigentümer fragen. Also entweder ist es eine Wohnungsbaugesellschaft oder eben halt ein Einzeleigentümer. Und eine Voraussetzung ist natürlich eine Außensteckdose. Das ist sehr kompliziert, wenn diese Außensteckdose nicht vorhanden ist. Dann muss man die eben halt erst legen und dann wird das ganze Projekt sehr, sehr teuer, weil dann muss ein Elektriker da ran und da so eine Steckdose hinlegen und das kostet doch sehr viel Geld. Aber wenn die da ist, dann ist das relativ einfach. Dann braucht man eigentlich das Stromkabel von dem Wechselrichter einfach nur in die Steckdose reinstecken und schon läuft das System.
Ja, wir hatten ja das Problem, dass auch die großen Wohnungsvermieter da so semi-begeistert von sind oder es nicht ganz einfach ist, für sich zu entscheiden, ich hätte gern so etwas. Gibt es da schon Neuigkeiten?
Nee, das ist eigentlich immer noch so. Da gibt es so Vorbehalte, was die Installation anbetrifft. Also viele sagen, nee, das können Laien da gar nicht an den Balkongittern anschrauben. Da müssen Fachbetriebe ran, was das alles natürlich auch wieder verteuert. Ne? Und das sind so die Hürden, die da gesetzt werden. Insbesondere auch von Baugenossenschaften, komischerweise. Ne?
Ja, das war eine Idee von uns auch, dass wir mal Verantwortliche von Baugenossenschaften einladen zum Stadtteilrat und sie einfach mal fragen, weil im Grunde genommen hatten wir die Idee Genossenschaften. Es bedeutet ja eigentlich, dass die Bewohner gemeinsam die Gebäude besitzen und es wäre ja doch eigentlich wichtig, dass die auch mal versuchen, nachhaltiger zu arbeiten. Also auch zum Beispiel wohnt mein Sohn in der Genossenschaft und die haben dann mit so einem ganz billigen PVC-Laminat den Boden neu gemacht, wo man, das wäre eigentlich wichtig, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Nachhaltigkeitsbeauftragten haben in so einer Genossenschaft. Mhm. Aber wenn es nicht so wäre, wäre es, oder auch für Menschen, die in Genossenschaften wohnen, es gibt ja Versammlungen, dass man da vielleicht mal hingeht und mal nachfragt, wie sieht es eigentlich aus? Warum haben wir das nicht, können wir das nicht erreichen?
Ja, bei uns in der Straße waren zwei Versammlungen. Ich habe das von Nachbarn gehört und die hatten das auch angeregt und das wurde dann schroff abgelehnt, ne? Aus den bekannten Gründen. Gut, also vielleicht passiert da nochmal ein Meinungsumschwung. Denn die Rahmenbedingungen, die haben sich ja schon jetzt geändert. Man muss die Anlage nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden, sondern beim Marktstammregister. Das ist so eine zentrale Einrichtung. Das erleichtert die Anmeldung auch schon. Es gab auch vorher noch so eine spezielle Einspeisesteckdose, so eine Wieland- oder Weiland-Steckdose. Die ist jetzt auch nicht mehr erforderlich. Mhm. Das ist jetzt nur die normale Schuko-Steckdose und das erleichtert das Ganze natürlich auch. Aber sie muss vorhanden sein.
Ja, da kann ich sagen, am 7.5. bei der nächsten Stadtteilratssitzung wird auch ein Referent zu dem Thema vorbeikommen. Also wenn es einen interessiert oder der sich damit schon auseinandergesetzt hat, da gibt es einen Fachmann, den man auch löchern kann mit Fragen und wo wir hoffentlich auch ein paar Antworten bekommen. Ne? Ja, wir haben am 10.5. ja unseren Klima-Ei. Ihr seid ja als Klimaeltern auch da mit eurem Parklet. Was gibt es noch so an schönen Sachen? Habt ihr noch was, was ihr erzählen wollt? Also ich weiß zum Beispiel, dass die Bücherhalle eine schöne Lesung hat mit dem Kinderbuch Die Klimaschweine. Das hat Julia Neuhaus und Till Penzek, die haben das zusammen gemacht. Da gibt es also auch die Ansprache an die Kinder.
Am 16.05. kommt, ist die Lesung,
genau,
ne? Die ist,
hier in der Bücherei.
Genau, genau, ja, mhm, ja, schön.
Mhm. Zum Beispiel?
Genau, wir wollten natürlich als Klima AG des Stadtteilrats nochmal für Pflanzenpaten werben. Also wer da sich interessiert, kann auch gern am 10. dann da hierher kommen und dann können wir das alles nochmal persönlich besprechen.
Genau, wir wollen ja eigentlich auch unsere 25 Potenzialflächen präsentieren und suchen dafür dann auch Patenschaften. Und jeder, der sich dafür interessiert, ist eingeladen, dann da zu dem Tag hinzukommen.
Naja, wir fangen damit ja an. Wir wollen ja möglichst das auch in anderen Ecken des Stadtteils auch das Bewusstsein dafür noch ein bisschen mehr geschärft wird, ne?
Und du hast das Parklet gerade schon erwähnt, den Bordsteingarten. Ich wollte einfach nochmal einladen, vielleicht am 10.05. wirklich auch zu erleben, wie viele Menschen auf zwei ehemaligen Parkplätzen Platz finden, zusammenkommen können, es sich schön machen können. Ich finde, es ist total eindrücklich. Das muss man einfach mal gesehen haben. Also ich muss sagen, ich selbst, also ich habe es ja mit geplant, aber wirklich da mal drauf zu stehen und zu sehen, wie viel Platz zwei parkende Autos wegnehmen und was alles alternativ möglich ist, mhm, als einfach Ort der Begegnung. Also ganz herzliche Einladung, entweder am 10.05. oder auch jederzeit sonst. Alle sind immer herzlich willkommen.
Ich finde das eine super Idee für einen spontanen weiteren Punkt.
Flashmob.
Ja, genau. Wir machen einen kleinen Wettbewerb und gucken, wie viel Menschen auf 24 Quadratmeter kriegen wir dahin. Ja, wir werden auch dort machen auch eine kleine Pflanzaktion natürlich am 10. Mai. Bis dahin wird nicht alles fertig sein bei den Hochbeeten. Wir haben ja gerade erzählt, ne, dass es, du hast ja berichtet, dass es so reinsacken muss quasi. Das heißt, auch da gibt es eine Möglichkeit, direkt mal mitzupflanzen. Ja, es wird ein buntes Programm geben, oder? Also zum 10.05., was ja auch wahrscheinlich auch auf verschiedenen Webseiten und Kanälen dann noch veröffentlicht wird. Also kommt auf jeden Fall dazu. Wird schön.
Ja, es gibt auch Plakatausstellungen. Es gibt ja viele andere Klimagruppen in anderen Stadtteilen. Und da gibt es auch viele tolle Projekte. Ich hatte das ja schon gesagt, die 100.000 Schmetterlinge zum Beispiel in Lurup. Ja, dann hoffe ich mal, weil ich hatte ja gesagt, wir müssen uns als Stadtteil da sicher auch aufstellen, dass wir viele Mitstreiter gewinnen, dass wir in Zukunft unseren Stadtteil zukunftsfester, grüner und für uns alle lebenswerter machen. Das wäre doch ein tolles Ziel. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr Zeit gefunden habt und ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Hören und Lust, euch auch mit zu engagieren.
Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen Inga-Marie List und Kati Lipper von der Kieferz-Gruppe im Basch, Esther Heisenbüttel, Arno Siebert und Roma Daniels aus der Klima AG des Stadtteilrates Barmbek Süd. Ihr Gastgeber war Marek Stokic, Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.